Sie haben ja vielleicht schon unsere Beflaggung gesehen. Wir hatten heute Mut zur Fahne. Und da stehen ja die drei Kernbegriffe eines Bibelwortes schon drauf. Ihr kennt das alles aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wo es heißt, diese drei bleiben: Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich habe vor kurzem etwas gelesen in unserer Tageszeitung, das wollte ich auf dem ersten Mal lesen gar nicht glauben, weil wir ja auch eine kleine Regionalhauptstadt des Atheismus hier in Magdeburg haben. In der Erzberger Straße wird ein neues Wohncarree gebaut mit dem sogenannten Luisenturm, also ein Wohnturm und ein bisschen was drumherum. Und beim Ausheben des Fundamentes sind sie auf eine alte Stadtmauer gestoßen. Und zu dieser Stadtmauer gehört eine Christusfigur, die im Erdboden versteckt war. Jetzt, aufgrund des Bauvorhabens, hat man die gefunden. Und jetzt kommt der Hammer, was ich gar nicht richtig, wo ich zweimal lesen musste. Der Bauherr hat sich jetzt vorgenommen, von dieser Christusfigur einen Gipsabdruck zu machen und dem jeden Mieter zu schenken. Das muss man erstmal erleben. Gott bezeugt sich auf seine Art und Weise. Und was hat das mit unserem Thema zu tun, das wir heute hier verhandeln? Diese drei Aussagen, Glaube, Hoffnung und Liebe, beschreiben im unmittelbaren Kontext die Art und Weise, wie die Gemeinde Jesu mit Gnadengaben umgehen soll. Aber sie tun mehr als das. Man kann sagen, in diesem Bild vom Gipsabdruck, diese drei Werte, diese drei Gesinnungen, die wir hier zusammen haben, sind ein Gipsabdruck der heiligen Dreieinigkeit. Die heilige Dreieinigkeit Gottes ist ein Geheimnis, das wir nie ganz lüften. Aber es gibt einen Gipsabdruck. Es gibt eine Wirkung Gottes im Leben von Gläubigen. Und diese Wirkung wird dreifach beschrieben. Der Glaube verbindet sich ja immer mit Jesus, der am Kreuz sein Leben gelassen hat. Und wir wissen, dass die Botschaft des Glaubens immer von außen kommt. Ein Mensch hört erstmal etwas, ehe sein Herz in Bewegung kommt und er sich entscheiden kann, Jesus in sein Leben aufzunehmen und seine Sünden zu bekennen. Denn ohne die Beichte gibt es auch keine Vergebung für niemanden. Also braucht es die Beichte. Und damit ich die Beichte überhaupt akzeptiere, braucht es ein Wirken Gottes durch sein Wort an meinem Herzen. Das ist das eine. Gott wirkt von außen auf uns ein. Dann gibt es die Hoffnung. Die Hoffnung setzt die Innewohnung des Heiligen Geistes in unserem Herzen voraus. Eine Hoffnung, die kommt von innen. Gott wirkt von innen von unserem Herzen aus auf unser Leben ein. Und das Dritte, die Liebe. Durch Glaube und Hoffnung wird die Liebe des Vaters überhaupt erstmal sichtbar. In der Kirchengeschichte haben sie gesagt, die Sendung des Geistes und die Sendung des Sohnes sind wie die zwei Arme Gottes, die sozusagen einen Menschen umarmen und ihm die Liebe des Vaters zugänglich machen. So ist das große Geheimnis wie in einem Gipsabdruck abgebildet, in der Aussage, dass Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben, dass sie uns begleiten auf dem Weg zur himmlischen Welt. Und wenn ich mir das mal im Einzelnen angucke, dann ist der Glaube ja zunächst einmal etwas, eine Haltung, die sich mit dem Kreuzesgeschehen beschäftigt. Der Glaube sagt zuallererst Ja dazu, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld eingestanden ist. Das erkennen wir eigentlich auch bei unserer Taufe an. Aber es muss in die Gegenwart des Glaubens geholt werden, damit es wirkt. Ich bekomme ein neues Herz, wo ich ein neues Ja sage zum Sühneopfer Jesu in meinem Leben. Dieses Ja braucht eine immer tiefere Erneuerung und ein Wachstum. Und der Glaube, um den es hier geht, ist es nicht so sehr der Glaubensinhalt, sondern der Glaube, mit dem geglaubt wird, der Berge versetzende Glaube. Um den geht es hier. Das Wort vom Kreuz findet Eingang in mein Leben. Also, wenn ich als Predigthörer in einem Gottesdienst sitze, kann ich mir überlegen, ob ich aktiv oder passiv zuhöre. Passiv zuhören heißt, ich lasse das mal alles über mich ergehen und bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt was aufnehmen möchte. Wenn ich aber aktiv zuhöre, dann werde ich sagen, sobald ein Wort Gottes mich erreicht hat, bin ich willig, darauf einzugehen. Wissen Sie, Sie kennen alle die Geschichte von dem reichen Jüngling, dass Jesus zu ihm sagte, eins fehlt dir noch, du bist schon sehr dicht am Evangelium dran, aber du musst alles verkaufen, was du hast. Und wir wissen, dass er damit Schwierigkeiten hatte und das nicht machte. Ungefähr 250 Jahre später, nachdem dieses Ereignis hier passiert ist, da hört ein junger Mann in einer Kirchgemeinde in Alexandria im Norden Ägyptens, dass dieser Text von dem reichen Jüngling verlesen wurde. Und es hat ihn, er war reich, er hatte gerade geerbt, und es hat ihn so erfasst, nur die Textlesung, da war noch gar keine Auslegung dabei, es hat ihn so erfasst, dass er alles verkaufte und den Arm gab. Und dieser Mann war der heilige Antonius, der das Mönchstum mitbegründet hat und auf den alle Ordensgemeinschaften zurückgehen. Also zwei Reaktionen auf dieselbe Botschaft, das eine Mal von Jesus unmittelbar, das zweite Mal, wo der Heilige Geist im Sinne des Herrn ein Wort lebendig machte. Zwei Entscheidungssituationen und sie fallen doch sehr verschieden aus. Der Glaube ist immer ein aktives Hören, ein existenzielles Sich-Einlassen auf Gott. Und ich tausche die Selbstgerechtigkeit und die Ungerechtigkeit meines Lebens ein in den Freispruch der Vergebung durch Jesus selber. Ich gewinne seine Gerechtigkeit. Das ist der Glaube. Dann die Hoffnung. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Gabe, sondern er kommt immer als Autorität in unser Leben. Er möchte etwas zu sagen haben in unserem Leben. Nur dann gewinnt mein Leben Hoffnung. Wir können sagen, der Geist, der Heilige Geist ist der Atem des Jesuswortes. Er macht das Jesuswort lebendig und stellt es als neue Herausforderung, als Jetzt-Wort Gottes in unseren Weg. Und er ist auch der Atem unseres eigenen Betens. Der Heilige Geist ist derjenige, der das Gebetsleben erweckt und dynamisiert. Und er führt beides zusammen, das lebendige Wort mit der Antwort des Gebets. Und diese Hoffnung, die hatten zum Beispiel Paulus und Silas im Gefängnis. Sie wurden geschlagen, aber sie empfingen eine Kraft, über die gegenwärtige Krise hinaus zu gucken und Gott zu loben. Ein Kerkermeister kam zum Glauben und wir kennen die Geschichte, das Gefängnis zerbrach. Hoffnung bedeutet, dass ich über die gegenwärtige Not hinaussehen und Gottes Handeln begrüßen und erwarten kann. Das ist etwas Gewaltiges. Und das Dritte, die Liebe. Ich habe mir überlegt, was hat wohl der verlorene Sohn für ein Vaterbild im Kopf gehabt, als er bei den Schweinen war und sich überlegte, was er jetzt macht mit seinem Leben. Er hat sich gedacht, also wenn ich zurückgehe zu meinem Vater, wird das erstmal keiner bemerken. Er hat nicht damit gerechnet, dass der ihm entgegenläuft. Zweitens hat er sich gesagt, wenn ich dann bei den Tagelöhnern, wo die sich früh morgens immer sammeln, ankomme und in die Reihe stelle, wird man mich dort erkennen. Da wird es also jemanden geben, der sagt, du, sag mal dem Chef Bescheid, sein Sohn steht da gerade in der Reihe. Und dann kommt der und sagt, was, du hast dich wohl verlaufen? Was willst denn du hier? Und dann kommt seine Buße, Vater, vergib mir, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und dann wird der Vater vielleicht sagen, naja gut, mach mal den Schweinestall sauber und ich gebe dir ein paar Euro. Das war das Bild, was der Sohn im Kopf hatte. Was er nicht wissen konnte, war, dass der Vater völlig anders ist. Als er dann tatsächlich aufbrach und tatsächlich sich auf den Rückweg machte, seine Schuld bekannte, kam ihm der Vater entgegengelaufen und umarmte ihn, ohne er ein Wort sagen konnte. Und er hat ihm also Glauben, den Glauben zurückgeschenkt. Er hat ihn neu eingekleidet, hat ihm eine neue Hoffnung gegeben. Und so konnte er die Liebe des Vaters im Himmel persönlich neu erfassen. Ich denke, dass unser christliches Leben manchmal auch darunter leidet, dass wir die Liebe Gottes nicht ergreifen, nicht erfassen können, dass sie nicht zu uns durchdringt. Da fühlen sich Christen weit weg von ihr, wenn nicht alles rund läuft, wenn Schwierigkeiten im Leben aufkommen, wenn ich Rückschläge erleide, wenn ich durch Leidensphasen gehen muss. Und viele fragen sich, wo ist die Liebe Gottes, wenn er den Erfolg nicht so bestätigt, den ich gerne hätte. Dabei braucht es nicht Erfolge und all diese Dinge, die Gott noch dazugeben kann. Es braucht den Glauben und die Hoffnung, weil der Glaube und die Hoffnung macht die Liebe des Vaters sichtbar und holt sie herein in mein Herz, in meinem Leben. Und am Ende, wenn diese Liebe Gottes angekommen ist bei mir, verschlingt sie meine Verletzungen, sie heilt meine Schieflagen, sie nimmt mich an trotz meiner Begrenzungen und sie liebt mich gesund. Und deswegen ist der Glaube und die Hoffnung zuerst genannt, bevor die Liebe des Vaters auftaucht. In der Erfahrung des christlichen Lebens fängt es mit dem Glauben an. Die Innewohnung des Heiligen Geistes setzt Hoffnung frei. Und dann kommen wir in Kontakt mit der Liebe des Vaters, die sich dann manifestiert und die uns freisetzt in einer ganz neuen Dimension. Und so haben Glaube, Hoffnung und Liebe eine Bedeutung in genau dieser Reihenfolge. Es beginnt mit dem Glauben, der auf das Kreuz schaut. Dann empfange ich den Geist, der mir Hoffnung in mein Leben hineingibt, dass sich Dinge ändern und der mir die Hoffnung auf die Ewigkeit an die Hand gibt. Und zum Schluss begegne ich der Liebe des Vaters, die mich freisetzt, die sagt, du brauchst dich nicht laufend schlecht zu fühlen und begrenzt und minderwertig, die mich hereinholt auf die Augenhöhe mit dem Vater und dort Berufungen ausspricht, Wege eröffnet und aus mir einen Menschen macht, der auch die Feinde und die anderen lieben kann.